Es gibt diese Redensart, da ist jemand mit dem Herzen dabei. Wahrscheinlich kennt ihr sie. Wenn jemand mit dem Herzen dabei ist, dann macht er etwas, was er macht, voller Freude. Dann macht er das, weil er eine tiefe Überzeugung hat, dass es gut ist, dass er zufrieden ist mit dem, was er macht, dass es auch was ist, was ihn erfüllt. Man könnte auch sagen, wenn jemand etwas macht, was ihm auf dem Herzen liegt, wofür sein Herz schlägt, dann ist er auch mit dem Herzen dabei, wenn er das macht. Vor einiger Zeit habe ich einen Mann getroffen, der war ganz offensichtlich nicht mit dem Herzen dabei, bei dem, was er gemacht hat. Nachmittags klingelt es bei uns an der Tür und als ich rausschaue, steht da ein Mann in grellgelber Uniform von einer Wohlfahrtsorganisation und bevor ich irgendwas sagen kann, hat er schon sein Band abgespult und sagt mir die wichtigsten Informationen zu dieser Organisation, macht einen kurzen Witz, dann eine kurze Pause, damit die Leute die Chance haben zu lachen und dann kommt das Anliegen, was er mir vorträgt, nämlich, dass er eine Spende möchte für sein Anliegen. Und als ich nur gesagt habe, danke, aber, hat er mich schon abgebrochen und war schon, ja, vielen Dank, beim nächsten weiter. Was der gemacht hat, das kam nicht so wirklich von Herzen. Goethe hat mal gesagt, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Und das stimmt. Wir Menschen, wir haben so ein Gespür dafür. Ist etwas wirklich von Herzen? Meint die Person das wirklich so? Oder ist es gespielt? Ist es vorgeschoben? Und weil das so ist, ist es wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit immer mal wieder unseren eigenen Herzschlag checken. Nicht nur beim Arzt mit EKG und Co., sondern auch unseren geistlichen Herzschlag immer mal wieder zu überprüfen. Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit und deswegen geht es auch heute schon ums Fasten und darum, wie das Fasten, wie so ein Herz, geistliches Herz EKG, so sein kann. Was uns das Fasten bringen kann, um diesen geistlichen Herzschlag zu überprüfen. Und an dieser Stelle der Hinweis, es wird heute nicht wieder so ums Fasten allgemein gehen, so wie letztes Jahr. Wen das interessiert, die Predigt zum Fasten ist noch auf der Homepage. Heute, wie gesagt, eher dieser Aspekt des Fastens, den geistlichen Herzschlag zu überprüfen. Wir leben ja in einer Zeit, in der das Fasten wieder sehr im Boom ist. Nicht nur unter Menschen, die glauben, sondern auch die Medizin hat dieses Thema wieder ganz neu für sich entdeckt und entdeckt diese heilende Kraft des Fastens. Und dabei machen sie eigentlich nur was schon Menschen zu allen Zeiten gemacht haben. Auch Jesus und seine Jünger und die Menschen der ersten Christen, die haben auch schon gefastet. Und es gab ganz viele verschiedene Aspekte und Gründe, warum man gefastet hat. Und heute, wie gesagt, dieser eine Aspekt, den wir uns mal genauer anschauen wollen. Und dafür möchte ich mit euch in das Leben eines Mannes hineinschauen, der bei so einem Herz-EKG wirklich ein gutes Ergebnis vermutlich bekommen hätte. Und zwar in das Leben von Esra. Esra, der Mann aus dem Alten Testament, ein Prophet, der in einer Zeit gelebt hat, die für das Volk Israel wirklich sehr turbulent war. Das Volk Israel hat lange Zeit im Exil gelebt, im babylonischen Exil. Hier drüben ist es eingekreist. Sie wurden weggeführt von Israel, 1500 Kilometer ungefähr, bis nach Babylonien unter dem babylonischen Herrscher. Und jetzt vergehen viele Jahre, bis ein großer Wechsel an der Weltmachtspitze stattfindet. Nicht mehr die Babylonier sind jetzt die entscheidende Weltmacht, sondern die Perser kommen. Und mit den Persern ein König namens Kyros, der plötzlich den Israeliten, dem Volk Israel erlaubt, wieder in ihr Land zurückkehren zu dürfen. Das ist das sogenannte Kyros-Edikt, ganz am Anfang von dem Buch Esra im Alten Testament. Vers 1 im Kapitel 1 wird dieses Kyros-Edikt erwähnt und plötzlich macht sich eine ganze Gruppe von Rückkehrern auf diesen langen Weg zurück nach Israel, nach Jerusalem, mit dem Ziel, den Tempel wieder aufzubauen. Und dann ist es mit dem Tempel ein bisschen so wie mit dem Berliner Flughafen, da kommt immer wieder was dazwischen. Das wird immer wieder irgendwelche Schwierigkeiten, vor die die Bauer gestellt sind. Und auch Menschen, die ihnen das schwer machen, die ihnen Sachen in den Weg legen. Doch am Ende, und da endet dann auch der Vergleich mit dem Berliner Flughafen, wird der Tempel wirklich aufgebaut. Und er steht in Jerusalem. Und die Israeliten, das Volk Israel, die feiern ein Passafest. Das ist das Fest, was sie daran erinnert, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, aus der Sklaverei in die Freiheit. Und sie machen damit deutlich, so wie damals Gott uns aus Ägypten befreit hat, so hat er uns auch befreit aus der babylonischen Gefangenschaft und jetzt fängt etwas ganz Neues an, hier in Freiheit. Und dann vergehen viele Jahre. Und dann setzt das Kapitel 7 in dem Buch Esra ein. Und da steht, nach diesen Begebenheiten, nun zog unter der Regierung des Artahasta, des Königs von Persien, Esra herauf. Viele Jahrzehnte später beginnt die Geschichte von Esra. Der wird hier zum ersten Mal erwähnt. Ich habe mir gedacht, das ist auch blöd, wenn man schon ein eigenes Buch hat und dann wird man 6 Kapitel nicht erwähnt. Hier Kapitel 7 kommt zum ersten Mal Esra vor und das wird eigentlich erstmal zusammengefasst, was jetzt passiert. Nämlich Esra macht sich genauso wie die Rückkehrer viele Jahre vorher auf nach Israel, zurück zum Tempel. Esra, ein Schriftgelehrter, der geforscht hat in den alten Schriften des Glaubens, die viele damals vergessen hatten. Und ich habe mich gefragt, wieso bricht er auf? Wieso macht er sich auf diesen langen Weg, der gefährlich war, zurück nach Jerusalem, obwohl er sich doch dort vielleicht schön eingerichtet hat in Babylon, obwohl er dort sein Zuhause vielleicht gefunden hat? Ein paar Verse später in Vers 10 finden wir den Grund dafür. Denn Esra hatte sein Herz darauf ausgerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und Israel in die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Das, was hier beschrieben ist, das ist sowas wie die Lebensphilosophie von Esra. Das Herz im Alten Testament, das ist viel mehr als nur das Organ, was in unserer Brust schlägt, sondern es ist das Zentrum einer Person. Das ist das Organ, wo sich Entscheidungen festigen. Dort, wo meine Persönlichkeit zu Hause ist. Dort, wo sich entscheidet, was ich tue, wie ich fühle, was ich denke. Ist vielleicht sowas wie die Schaltzentrale des Menschen. Und Esra entscheidet sich und sagt, in meiner Schaltzentrale, in dem Zentrum meiner Person, möchte ich ausgerichtet auf Gott leben. Mein Herz möchte ich ausrichten auf Gott. Er soll an den Hebeln, an den Schaltern meines Herzens sitzen. Er soll über die Schaltzentrale meines Lebens bestimmen. Und es geht hier nicht allein ums Nachdenken. Esra hat bestimmt auch viel nachgedacht über sich, über sein Volk, über die Welt, über das, was Gott für ihn und für die anderen möchte. Und gleichzeitig heißt es in diesem Vers, dass er es nicht nur gedacht hat, sondern dass er es auch getan hat. Dass er immer das ins Leben übersetzt hat. Was heißt das ganz persönlich und für mein Volk, was Gott möchte, was ich dort lese? Jetzt könnte man denken, ja schön, dass Esra das getan hat, aber was hat das mit mir zu tun? Und an dieser Stelle, wenn wir in der Bibel lesen, wird deutlich, Gott wünscht sich, dass nicht nur Esra, sondern dass wir alle unser Herz immer wieder neu auf Gott ausrichten, dass Gott sich wünscht, in unser Herz, in diese Schaltzentrale hinzukommen. Nicht nur bei Esra. Im Psalm 1, Vers 1, da schreibt der, der den Psalm geschrieben hat, glücklich ist der Mensch, der in dieser Weise lebt. Es macht ihm Freude, in den Heiligen Schriften zu lesen. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Vielleicht denkst du dir, ja, Tag und Nacht in der Bibel lesen, ja, glücklich, das passt für mich nicht so ganz zusammen. Und es stimmt, wenn wir sagen, nur darin zu lesen, intellektuell darüber nachzudenken, dann ist es wahrscheinlich wirklich für die meisten langweilig. Außer man ist Deutschlehrer oder Geschichtsprofessor oder Theologe. Aber was hier steht, ist viel mehr als nur so eine Kopfauseinandersetzung mit dem, was in der Bibel steht. Sondern es geht hier um eine Herzensbeziehung zu Gott, die auch im Kopf stattfindet, aber auch in dem Rest unseres Seins. So eine Herzensbeziehung, ein Zuhause-Sein in Gott. Und zwar nicht, weil Gott es so angeordnet hat oder nicht, weil die Kirche oder der Pastor oder wer auch immer es uns so befiehlt, sondern weil dieses Zuhause-Sein in Gott der Ort ist, wo Leben wirklich aufblühen kann, wo wirklich das Leben zu finden ist. Das heißt hier, der gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Dort, wo das ist, was wir zum Leben brauchen. Wer sollte die Knöpfe, die Hebel, die Mechanismen unseres Herzens besser verstehen, als der, der sie sich ausgedacht hat? Wer sollte das Leben ganz allgemein und meins ganz persönlich besser verstehen, als der, der es erschaffen und gewollt hat? Die Frage ist, auf was ist mein Herz ausgerichtet? Wer sitzt in dieser Schaltzentrale meines Herzens? Und das ist immer mal wieder wichtig, das zu überprüfen. Selbst wenn ich vielleicht schon lange an Gott glaube, es ist trotzdem wichtig, das zu überprüfen. Sitzt Gott wirklich noch da? Es gibt so viele Dinge, die sich immer wieder manchmal ganz unbewusst davor schieben und sich hinter die Hebel setzen und plötzlich anfangen, unser Leben und unser Herz zu kontrollieren. Da ist vielleicht der Chef in der Arbeit, der sagt, ich möchte, dass dein Herzensanliegen die Firma ist. Oder da ist mein Partner, da ist vielleicht ein Freund, vielleicht auch jemand, der Schwierigkeiten hat und sagt oder mir deutlich macht, ich möchte, dass dein Herz auf mich ausgerichtet ist. Da sind vielleicht auch andere Dinge, da sind politische Strömungen, da sind Meinungen, die alle von uns wollen, dass sie in unser Herz kommen, dass wir uns danach ausrichten. Da sind Menschen an meiner Tür, die mir sagen, was auf mein Herz soll, die Geld von mir wollen. Da bin vielleicht auch ich selbst, der oft am allerbesten denkt zu wissen, was für mein Leben wirklich gut ist, was auf mein Herz soll. Manchmal sind da auch Sorgen, Probleme, Ängste, Nöte, die sich hinter mein Schaltpult gesetzt haben und die eigentlich kontrollieren, was mein Leben passiert. Wer bestimmt über dein Herz? In dieser Frage kann Fasten eine große Hilfe sein. Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist Fasten dort immer ein vollständiger Verzicht auf Essen und manchmal sogar auch auf Trinken. Und es kann so eine Sehhilfe sein, in zum Beispiel dieser Frage, wer sitzt hinter meinem Schalter? Die moderne Medizin bestätigt das interessanterweise sogar, dass wer fastet, sensibler wird. Und aus geistlicher Sicht drückt das Anselm Grün, finde ich, so schön aus. Der sagt, wer fastet, bekommt leuchtende Augen. Es ist, als ob ein Schleier von seinen Augen weggezogen wird. Fasten ist eine Hilfe zu sehen, wer sitzt eigentlich hinter der Schaltzentrale meines Lebens. Und auch wenn ich nicht unbedingt vollständig auf Essen oder Trinken, vor allem auf Essen sollte man, wenn dann verzichten, kann Fasten, auch wenn ich nur auf etwas verzichte, trotzdem auch eine geistliche Übung sein. Nämlich dann, wenn ich das mit dem Gebet und Zeiten der Stille kombiniere. Ich habe in einer Umfrage gelesen, die beliebtesten Dinge, auf die Deutschen fasten, sind Alkohol, Süßigkeiten, Rauchen und Fleisch. Ich weiß nicht, wer von euch auf etwas fastet, vielleicht auf etwas von diesen Dingen oder auf andere Dinge. Wenn ich auf etwas verzichte, dann habe ich unter Umständen mehr Zeit. Dann kann ich zum Beispiel Zeit, die ich sonst beim Feierabendbier oder bei was auch immer verbringe, dazu nutzen, um über diese Frage zum Beispiel nachzudenken. Wer sitzt eigentlich hinter meinem Herzen, in meinem Herzen? Das ist das eine, dieser Aspekt der Zeit haben, wie Fasten uns zu so einer geistlichen Übung helfen könnte. Das andere, es gibt ja auch Dinge, die einem nicht mehr Zeit verschaffen, Süßigkeiten zum Beispiel, das verschafft den meisten Menschen zumindest nicht grundsätzlich mehr Zeit in ihrem Alltag, wenn sie darauf verzichten, aber es kann so eine Erinnerungsstütze sein. Immer dann, wenn ich auf das, was ich verzichte, mich danach sehne, wenn es in meinen Kopf kommt, wenn ich Verlangen danach habe, kann es mir eine Erinnerungsstütze sein für eine Frage, die ich mir vorgenommen habe, für diese Zeit mit Gott. Und vielleicht gerade dann nochmal ins Gespräch zu kommen, wer sitzt eigentlich hinter meiner Schaltzentrale? Wer ist in meinem Herzen? Mit was für einer Ausrichtung bin ich unterwegs? Denn es ist wichtig, sich immer wieder diese Frage zu stellen. Denn je nachdem, wer da drin ist, entscheidet es darüber, was mir auf dem Herzen liegt, was ich tue, wofür mein Herz schlägt. Esras Herz hat dafür geschlagen, den Israeliten, dem Volk Israel, wieder den Gottesdienst und die Gebote Gottes nahe zu bringen. In diesem Vers, was ich vorhin vorgelesen habe, heißt es, in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Esra hat ausgerichtet auf Gott gelebt. Und aus dieser Ausrichtung heraus kam ein Herzschlag für das Volk Israel. Im Psalm 1, da heißt es weiter, der über Gottes Wort nachsinnt, gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist, seine Früchte trägt er zu seiner Zeit. Und seine Blätter welken nicht. Die Früchte, die so ein Herz, in dem Gott ist, trägt, die sind ganz unterschiedlich. Die sind nicht alle so wie bei Esra. Nicht wir alle sind dazu berufen, dem Volk Israel irgendwo zu erklären, wie es mit dem Gottesdienst funktioniert. Das ist ganz individuell. Und auch, es kann auch eine Frage sein, ob es überhaupt dran ist, gerade Früchte zu ernten. Ist es gerade Erntezeit oder ist in meinem Leben gerade die Zeit, wo ich an dem Wasser stehen muss und mir erstmal neue Kraft von dieser Quelle holen muss. Auftanken, heil werden, gesund werden. Und gleichzeitig trotzdem danach zu fragen, Herr, was willst du mir aufs Herz legen? Was sollen diese Früchte sein, die du in meinem Leben hervorbringen möchtest? Wenn ich das so bete, dann passiert es mir manchmal, dass mir Gott so eine Person ganz konkret aufs Herz legt, wo ich merke, für diese Person möchte ich mal in der nächsten Zeit beten. Ich möchte mal überlegen, wie kann ich praktisch für diese Person da sein. Ich möchte euch auch einladen, in dieser Fastenzeit ganz bewusst für uns als Gemeinde diese Frage mitzunehmen. Wir sind ja in diesem Zukunftsprozess, wo wir uns fragen, wie müssen wir uns nochmal verändern? Das mal mit in das Gespräch mit Gott zu bringen und zu sagen, Herr, was willst du denn für uns als Gemeinde? Wo möchtest du uns die Augen öffnen für deinen Herzschlag, den du für unseren Stadterlast, den du für uns als Menschen und als Gemeinde hast? Was legt Gott denn uns aufs Herz als Gemeinde? Auch da meine Bitte und Einladung, nehmt das mit, diese Frage. Und lasst uns darüber im Gespräch bleiben. Esra lebt in so einer Herzensbeziehung zu Gott. Und deswegen weiß er, für was sein Herz schlägt. Deswegen weiß er, als sich ihm die Chance bietet, dass es für ihn dran ist, zurückzukehren von Babylon nach Israel, nach Jerusalem. Deswegen weiß er, dass er sich aufmachen soll, obwohl es eine mühselige und eine gefährliche Reise ist. Mediziner haben herausgefunden, dass wenn Babys auf der Brust der Mutter liegen, dass sich ihr Herzschlag synchronisiert, dass der irgendwann gleich wird. Und dass dadurch nicht nur der Herzschlag gleich ist, sondern dass sie dadurch sogar kommunizieren miteinander, Mutter und Kind. Und das passiert nicht erst, wenn das Kind auf der Welt ist, sondern sogar schon im Bauch. Nicht durch Worte reden die da miteinander, sondern durch den Rhythmus des Herzens. Für mich ist das ein eindrückliches Bild, was es heißt, in einer Herzensbeziehung zu Gott zu leben. Wenn ich wie Esra in dem Wort Gottes zu Hause bin, wenn ich mein Herz auf Gott ausrichte, dann werde ich merken, wie Gottes Herzschlag immer mehr zu meinem Herzschlag wird. Der Herzschlag des Schöpfers, der Rhythmus des Lebens. Und wenn ich diesen Herzschlag Gottes spüre, dann wird das, was Gott auf dem Herzen liegt, wofür sein Herz schlägt, auch immer mehr zu meinem Herzschlag werden. Und dann werde ich fragen, was ist dein Plan für diese Welt und was ist mein Ort in diesem großen Plan? Und trotzdem wird das kein leichter Weg. Das hat auch Esra erlebt, dass es trotzdem manchmal mühselig und schwierig ist. Darum wird es im zweiten Teil dieser Predigt in ein paar Wochen gehen. Heute Teil 1, die Grundlage, Kind Gottes zu sein und zu bleiben. Wir werden gleich miteinander das Abendmahl feiern. Und das ist so diese sichtbare Einladung, die Gott uns ausspricht. Ich möchte dich zum Teil meiner Familie machen. Und wir dürfen das schmecken und fühlen und uns erinnern an diesen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und bleiben dürfen. Fasten ist eine Herzensangelegenheit. Vielleicht möchtest du dir dieses Bild mitnehmen, so in diese nächsten Wochen hinein, in die Fastenzeit. Gott lädt uns ein, dass wir unser Herz auf ihn ausrichten. Durch sein Wort, durchs Gebet, durch Zeiten der Stille und eben auch durchs Fasten. Ich möchte dir die Frage mitgeben, hörst du den Herzschlag Gottes? Oder ist es dran, neu auf die Brust hochzuklettern und diesen Rhythmus des Lebens zu hören? Oder ist es vielleicht für dich dran, zu fragen, was bedeutet dieser Rhythmus für mein Leben? Was legt Gott mir aufs Herz? Die Beziehung zu Gott ist Leben. Und Glaube ist der Ort, an dem sich mein Leben einschwingt in diesen Rhythmus des Lebens, in Gottes Herzschlag.